Ich möchte jetzt einsteigen in meine Lesung und möchte Ihnen zunächst ein Dokument vortragen oder mehrere Teile eines Gespräches, das stattgefunden hat am 28. Dezember 1944 zwischen vier Generälen. Hauptperson ist der Generalleutnant Kittel, der Kommandant von Metz war, vorher aber Ortskommandant in verschiedenen Funktionen im Osten, wie viele Soldaten, die im Westen in Gefangenschaft kamen, eigentlich fast alle vorher in Russland waren. Und er spricht mit dem General Schäfer von Felbert und dem General Brun und berichtet sozusagen hier seine Erlebnisse. Dezember 44 findet dieses Gespräch statt. Und der Herr Felbert fragt ihn: Kittel, haben Sie auch mal Orte erlebt, in denen die Juden entfernt wurden? Kittel: Ja. Ist das Ganze systematisch durchgeführt worden? Ja. Frauen, Kinder, alles? Alles. Entsetzlich. Werden die dann auf Züge geladen? Ja, wenn die nur in Züge geladen wären. Ich habe die Sachen erlebt. Ich habe dann einen Mann hingeschickt und habe gesagt, ich befehle jetzt, dass das Schluss gemacht wird. Ich kann es nicht mehr mit anhören überhaupt. Also zum Beispiel in Lettland, bei Dünaburg. Da sind also Massenerschießungen von Juden gewesen. Das waren SS oder SD. Der SD war mit ungefähr 15 Mann da und da waren, sagen wir mal, 60 Letten da, die hier bekanntlich als die rohsten Menschen der Welt gelten. Da liege ich in der Früh am Sonntag im Bett und da höre ich immer zwei Salven und dann noch hinterher so Kleingewehrfeuer. Ich stehe auf und gehe raus. Da sage ich, was ist das für eine Schießerei? Die Ordonnanz sagt zu mir, Herr Oberst, da müssen Sie hingehen, da werden Sie was sehen. Ich bin da bloß in die Nähe gegangen, das hat mir genügt. Aus Dünaburg wurden 300 Mann rausgetrieben, die gruben eine Grube aus, Männer und Frauen gruben ein Massengrab und marschierten dann heim. Am nächsten Tag kamen sie wieder, Männer, Frauen und Kinder, abgezählt. Die wurden splitternackt ausgezogen, dann haben die Henker erstmal die ganzen Kleider auf einen Haufen gelegt. Da mussten sich 20 Frauen an den Grubenrand hinstellen, nackend, wurden abgeschossen und fielen hinunter. Wie wurde das gemacht? Mit dem Gesicht zur Grube. Da traten 20 Letten dahinter an und schossen einmal mit dem Gewehr denen einfach in den Hinterkopf rein. Dann hatten sie an den Graben so eine Stufe, dass die jetzt niedriger standen. Die traten oben an den Rand und schossen denen einfach so durch den Kopf durch. Und dann fielen die vorne runter in die Grube hinein. Danach 20 Männer, die wurden dann genauso mit der Salve umgeknallt. Da hat einer kommandiert, da fielen die 20 Leute wie die Scheiben in die Grube. Dann kam das Schrecklichste, da bin ich weggegangen. Da habe ich gesagt, ich greife ein. Hab mich ins Auto gesetzt und bin zu diesem SD-Menschen rein und habe gesagt, ich verbiete ein für alle Mal, dass da draußen diese Erschießungen sind, wo man zuschauen kann. Wenn ihr die Leute im Wald erschießt oder irgendwo, wo es niemand sieht, das ist eure Sache. Aber das verbiete ich einfach, dass da noch ein Tag geschossen wird. Wir beziehen das Trinkwasser aus Tiefbrunnen und wir kriegen lauter Leichenwasser dort. Das war der Kurort Mitschews, bei dem ich lag, das liegt nördlich von Dünaburg. Was haben Sie mit den Kindern gemacht? Kittel, sehr erregt, wie es hier im Protokoll heißt. Kinder, dreijährige Kinder, so oben am Schopf genommen, so hochgehalten und mit der Pistole abgeschossen. Und dann haben sie sie hineingeworfen. Das habe ich selbst gesehen. Da konnte man zusehen, da standen die Leute auf 300 Meter Entfernung. Da hatte der SD abgesperrt. Da standen die Letten da und die deutschen Lanzer und guckten zu. Was sind das nun für SD-Leute eigentlich? Ekelhaft. Ich bin der Ansicht, dass die alle selbst erschossen werden. Wovon waren die denn? Von welcher Formation? Das waren Deutsche. Die haben die Uniform vom SD an, dazu den schwarzen Streifen, wo Sonderdienst draufsteht. Die Henker waren alles Letten. Das waren alles Letten. Aber das Kommando wird gegeben von einem Deutschen. Ja, die Deutschen haben die große Zeremonie gemacht und die kleine Zeremonie haben die Letten gemacht. Die Letten haben die ganzen Kleider durchsucht. Der SD-Mann war einsichtig. Der hat gesagt, jawohl. Das wird verlegt. Das war alles. Das waren alles Juden. Die wurden also von Landgemeinden hereingeführt, Letten mit der Armbinde. Da wurden die Juden hereingeführt, die wurden dann ausgeplündert. War eine massenlose Erbitterung gegen die Juden in Dünaburg. Also hat sich da einfach die Volkswut entladen. Gegen die Juden? Ja, weil die damals 60.000 Esten und so weiter verschleppt hatten, die Russen. Aber das ist natürlich künstlich geschürt worden. Sagen Sie, welchen Eindruck machten denn diese Leute? Haben Sie mal so einen gesehen, wenn man die so sah vor der Erschießung? Weinten die also? Ach, es war furchtbar. Ich habe gerade mal Transporter gesehen, habe aber nicht geahnt, dass das so Leute sind, die da zur Hinrichtung geführt werden. Ahnten die Leute, was ihnen bevorsteht? Die wissen genau, die sind apathisch. Ich habe keine feinen Nerven, aber solche Dinge, da dreht es mir ja auch den Magen um. Ich sage immer, da hört man auf, Mensch zu sein, das gehört nicht mehr zur Kriegführung. Also ich habe mal den Chefchemiker von IG Farben für organische Chemie bei mir gehabt, als Adjutant. Und er war auch, weil sie nichts Besseres für ihn zu tun hatten, ausgehoben, mal rausgeschickt worden. Jetzt ist er wieder zu Hause und da kam auch durch Zufall dorthin. Der Mann war wochenlang nicht zu gebrauchen. Der saß immer in der Ecke und hat geheult. Der hat gesagt, wenn man sich vorstellt, dass es überall so ist. Das war ein bedeutender Chemiker und Musiker mit feinstem Nervensystem. Felbert antwortet daraufhin, hier liegt der Grund, weshalb Finnland abgefallen ist, Rumänien abgefallen ist, weshalb überall alles uns hasst. Nicht wegen dieses Einzelfalls, aber der Masse der Fälle. Kittel daraufhin, wenn man alle Juden der Welt gleichzeitig umbringen würde, dann würde kein Ankläger mehr auftreten. Daraufhin Felbert, sehr erregt schreiend, wie es in dem Protokoll heißt. Das ist doch ganz klar, das ist doch eine solche Schweinerei, das braucht doch gar kein Jude anzuklagen. Wir müssen das anklagen, wir müssen die Leute anklagen, die das gemacht haben. Kittel, da muss man eben sagen, der Staatsapparat ist falsch konstruiert worden. Felbert schreiend, ist er auch. Aber klar ist er falsch, es ist gar kein Zweifel, das ist doch unglaublich sowas. Und das wird uns nämlich zugeschoben nachher, als ob wir das gewesen wären. Daraufhin kommt General Brun, der in diesem Gespräch zugehört hat. Wenn Sie heute als deutscher General auftreten, dann glauben die Leute, der weiß alles. Der weiß auch das. Und wir sagen dann, wir hatten damit nichts zu tun. Dann glauben die Leute uns nicht. Der ganze Hass und die ganze Abneigung liegt jetzt einzig und allein an diesen Morden. Und da muss ich ja auch sagen, wenn man überhaupt an eine göttliche Gerechtigkeit glaubt, dann hat man eigentlich verdient, dass, wenn man selbst 5 Kinder hat wie ich, dass davon eines oder zwei auf diese Weise umgelegt werden, damit das wieder gerecht wird. Wenn man so das Blut vergießt, dann hat man es nicht verdient, dass man den Sieg erringt, sondern dass man dann das verdient, was jetzt eingetreten ist. Felbert, ich weiß nicht, auf wessen Veranlassung das ist. Wenn das von Himmler ausgeht, dann ist er der größte Verbrecher. Sie sind nämlich der erste General, zu Kittel sagt er das, aus dessen Mund ich das gehört habe. Ich habe immer noch geglaubt, diese Schriften, das wäre alles gelogen. Und Kittel, über zu viele Dinge schweige ich, die sind zu entsetzlich. Dieses Gespräch geht jetzt noch länger weiter. Ich will jetzt sagen, nur einen weiteren Auszug bringen. Im Februar 1945, also 2 Monate später, gibt es ein Gespräch, wo dieses Urgespräch sagen wieder Thema ist. Nämlich dieser General Brun spricht mit dem General von Schlieben, der Festungskommandant von Chibur war, über diese Dinge und kommt also auch hier auf Kittel zurück und auf dieses Gespräch. Brun. Ich glaube schon, dass da Erschießungen und alles Mögliche im großen Stil vorgekommen sind. Und im Übrigen hat mir das der Kittel ja schon gesagt. Der ist ja Augenzeuge dafür gewesen, in Lemberg und Krakau, wie Hunderte und Tausende von Menschen erschossen worden sind. Das weiß er genau. Ich aber habe es nicht gewusst. Ich habe nie einen Augenzeugen solcher Dinge gesprochen. Ich habe gehört, aber man hat solche Dinge nicht nachprüfen können. Der Kittel, der steht auf der Kriegsverbrecherliste und man darf nicht vergessen, dass im Unterbewusstsein solcher Leute der Gedanke mitspielt, dass sie eben durch dick und dünn in diese Richtung gehen müssen, weil sie sonst sowieso fallen werden. Während Leute wie wir vielmehr das Bewusstsein haben, wir können überall hintreten, wo wir wollen. Sie können uns natürlich an die Wand stellen, dann wäre es aber eben Justizmord. Ich habe aber Kittel schon gefragt, was haben Sie damals gemacht? Wie an dem Sonntagmorgen die Hunderten von Menschen in der Nähe ihres Hauses erschossen worden sind. Da sagte er, das wusste doch jeder. So ist er in gewissem Sinne mitschuldig geworden. Und man darf nicht vergessen, ich glaube, Ulesberger, ein weiterer Mitgefangener, befürchtete auch das Ähnliche. Und Meyer, ein SS-General, der auch in Gefangenschaft hier war, der wird sich sowieso sagen, auf mich werden sie es abgesehen haben, weil von meiner Division so und so viele Gefangene erschossen worden sind. Die Leute wissen genau, für sie ist der heimatliche Boden verschlossen wahrscheinlich. Einerseits kommt es dann zu einem absoluten Hand-in-Hand-Gehen mit diesen Ideen, die da wieder ausgesprochen werden von Goebbels. Und zum Zweiten kommt es dann zu solchen persönlichen Explosionen. Kittel hat mir das so geschildert. Er hat ein Haus gehabt in irgendeiner Gegend. Und da hat er am Sonntagmorgen, als er so schön schlief, langsames Gewehrfeuer gehört. Da hat er jemanden danach gefragt, der wollte mal hingehen. Der ist nach einiger Zeit zurückgekommen. Und hat ihm dann berichtet, dass dort gerade einige hundert Juden versammelt wären, die erschossen werden. Das war im Raum südöstlich und südwestlich von Riga. In Krakau hat er das noch einmal erlebt. Dann sagt er, dass die am Sonntagmorgen freien Soldaten, die ihm unterstanden haben und die im Dorf gelegen haben, dort alle hingegangen sind und sich das mit angesehen haben. Dann haben die ihre Gräber geschaufelt und dann haben sie die Kinder in den Haaren hochgehoben und einfach so abgeknipst. Die SS hat das gemacht. Die Soldaten haben dabei gestanden und außerdem die russische Zivilbevölkerung hat 200 Meter entfernt gestanden und hat sich das alles angesehen, wie sie da umgebracht haben. Wie scheußlich das Ganze gewesen ist, das begründet er auch darin, dass ein ausgesprochener SS-Mann, der bei ihm in seinem Stabe tätig war, dann später einen Nervenzusammenbruch bekommen hat und von dem Tag ab nur gesagt hat, das könne er nicht mehr mitmachen, das wäre unmöglich, ein Arzt. Er käme davon nicht los. Er hat das damals erstmalig erlebt, dass das wirklich gemacht wurde. Wie Schäfer und ich das hörten, da lief es uns kalt über. Und da haben wir Kittel gesagt, was haben Sie denn daraufhin gemacht? Sie lagen doch nun im Bett und haben auch das gehört und das war doch nur einige hundert Meter weg von Ihrem Haus. Nun mussten Sie doch Ihrem kommandierenden General melden. Da musste doch irgendetwas geschehen. Da sagte er, das wäre allgemein bekannt gewesen, das wäre ja üblich gewesen. Dann hat er sogar auch Bemerkungen eingeflochten wie, das wäre ja weiter auch nicht schlimm, denen hätte man ja alles zu verdanken. So dass ich damals beinahe angenommen habe, dass ihm persönlich das noch gar nicht mal so viel ausgemacht hat. Daraufhin schlieben, zu dem man das also jetzt sagt, der Herr General Brun, Blut kommt über uns. Und Brun weiter, es ist doch einfach so, wenn wir als anständige Menschen heute gefragt werden, was muss mit einer solchen Regierung geschehen, was muss mit einem solchen Volk geschehen, dass das in großem Stil getrieben hat, dann kann man doch nur sagen, ein solches Volk darf zum Segen der Menschheit nicht den Krieg gewinnen, sondern muss an die Grenzen zurückgewiesen werden. Deswegen wird man ja zum Ankläger des eigenen Reiches. Soweit, meine Damen und Herren, zu diesem Dokument. Es ist meines Erachtens das unmittelbarste Dokument, die unmittelbarste Schilderung über die Massenverbrechen im Osten. Es gibt auch noch ein zweites Dokument von einem General Brun, ähnlicher Prägekraft, möchte ich sagen. Der General Brun hat dann auch 1948 gegen den Generalfeldmarschall von Leeb im OKW-Prozess ausgesagt. Der Kittel ist meines Erachtens nie weiter weder belangt worden, gäbe noch viel über ihn zu sagen, noch sind diese Aussagen später vor Gericht verwandt worden. Und das ist sozusagen nur ein Teil meines Kapitels über die Kriegsverbrechen. Es kommen letztlich alle Verbrechen NS-Deutschlands hier vor. Also der Holocaust, der Mord an den russischen Kriegsgefangenen, die Euthanasie, die Standgerichte an der Front, Zerstörungen beim Rückzug, sozusagen die ganze Bandbreite dessen, was wir auch in anderen Quellen nachweisen können. Ein weiterer Teil, meine Damen und Herren, dieser Dokumente beschäftigt sich mit dem 20. Juli. Und da haben wir auch verschiedene Bereiche, nämlich einmal die unmittelbaren Reaktionen. Am 21. Juli 1944 legen die Briten die Nachricht des Attentates diesen Generälen vor. Und sie haben damit einen unmittelbaren Einblick in die Situation, wie auch die Deutschen das bewerten, weil sie natürlich selber nicht wissen, was passiert dort eigentlich. Und interessanterweise sagen die Generäle, die das hören, die meisten begrüßen das, dieses Attentat. Einige kennen auch Stauffenberg und die meisten sagen, wenn Stauffenberg das wirklich gemacht hätte, hätte es geklappt. Stauffenberg ist ein so zuverlässiger Mann, das kann nicht klappen. Und sie glauben, dass es fake ist, weil ja am Nachmittag, wie sie wissen, Mussolini ankommt in der Wolfschanze. Und sie sagen, das ist terminiert, das ist eigentlich vom Regime vorgegeben, so wie der Röhmputsch in etwa. Und erst als der General von Koltitz Ende August 1944 im Trent Park eintrifft, bekommen sie die Wahrheit erzählt. Koltitz war ja dann Kommandant von Groß-Paris und hat aus diesen Quellen wohl einen sehr, sehr genauen Ablaufbericht bekommen. Hat also ein bisschen die Details gewusst, auch was im Bender-Block passiert. Und damit wussten es dann auch genau die Briten, was eigentlich in dieser Zeit passierte. Ich möchte jetzt aber auf ein anderes Dokument kommen, nämlich auf den General Fuhlstein. Der Generalmajor Fuhlstein war zunächst Divisionskommandeur im Osten, hat dann die Division Brandenburg kommandiert, eine Spezialeinheit der Abwehr, war also Canaris unterstellt. Und man hat ihm dieses Divisionskommando bewusst gegeben, weil Canaris jemand haben wollte, der in Berlin für den Umsturz handeln kann. Fuhlstein war also eingeweiht in das, was die Verschwörer seit März 1943 und folgende vorhatten, ist dann aber im Frühjahr 1944 an die Ostfront abkommandiert worden, ist hier verwundet worden, schwer verwundet worden und hat er zur Wiedergenesung einen minder wichtigen Posten bekommen. Er sollte also einen Festungsgürtel im Osten Deutschlands wieder mit aufbauen und ist dann am 20. Juli 1944 also nicht in Berlin gewesen, nicht in seiner ursprünglichen Funktion. Aber die Verhöre haben sehr schnell deutlich gemacht, der Name Fuhlstein ist öfters gefallen, Oster wurde verhört, Canaris wurde verhört und dann hat also praktisch der Staatsapparat zugegriffen. Er ist dann in der Prinz-Albrecht-Straße gewesen für 3 Monate, kam dann nach Küstrin in dieses Wehrmacht-Konzentrationslager, wie er es nennt, kam dann frei. und sollte dann eben zur Bewährung an die Front geschickt werden und konnte sich dem entziehen. Fuhlstein berichtet im April 1945 seinem Mitgefangenen Schlieben, den wir schon vorhin gehört haben, was er erlebt hat. Und Schlieben fragt ihn, wo wurden Sie denn eigentlich abgeholt? Fuhlstein, in gemeinster Weise. Also ich hatte diese Kopfverwundung und war erst noch 4 oder 5 Tage bei der Division geblieben. Dann bin ich nach Hause gefahren, nach Wertheim. Und dann hatten sie mich geholt und mich plötzlich eingesetzt als Schonungsposten gedacht, als Kommandant der Befestigung Hohenstein-Ortelsburger Wald, so 180 Kilometer Breite. Und mit einigen anderen Leuten sollte ich das ausbuddeln. Ich selber wohnte mit einem kleinen Stab in Allenstein. In der Nacht vom 31. August zum 1. September, furchtbares Klopfen an meiner Tür. Und da kommt der Kommandant von Allenstein rein, ein Generalleutnant, der früher mal das Infanterieregiment 7 oder 8 gehabt hat. Und hinter ihm gleich ein SS-Mann, ein Kriminaler. Also ich im Nachthemd sagte, bitte sehr, ich habe Befehl vom Führer, Sie zu verhaften. Dann sagt er gleich dazu, das war auch die Gemeinheit von ihm, das ist der furchtbarste Auftrag, den ich in meinem ganzen Leben gehabt habe, einen Kameraden zu verhaften. Ich kann das gar nicht mit ansehen. Sie müssen sich anziehen. Bitte ziehen Sie sich schnell an. Ich möchte die Sache zu Ende führen. Machen Sie schnell, machen Sie schnell, machen Sie schnell. Also er bejammerte sich die ganze Zeit, dass er nachts um 2:30 dann noch in Allenstein rumtobte und trieb mich in tollster Weise zur Eile an. Wenn er kameradschaftlich gewesen wäre, hätte er gesagt, nehmen Sie sich Wäsche mit und so weiter. Ich habe mich nur anziehen können und als ich angezogen war, kommt dieser Kriminaler und fesselt mich. 20 Minuten, nachdem er mir das gesagt hat, stand ich in Uniform als General mit Ritterkreuz und gefesselten Händen auf der Straße. Dann kam ich in die Eisenbahn, in einen öffentlichen Zug, gefesselt, nach Berlin. Ich komme abends bei Dunkelheit an und sage ihm, hören Sie, machen Sie die Fesseln ab. Ich schwöre Ihnen, ich laufe nicht weg. Ich fasse Sie an, ich fasse Sie mal ans Hosenbein. Dann sind wir durch Berlin durch, da wurden die Fesseln abgemacht. Im Dunkeln über den Potsdamer Platz gehuscht, dann da rein. Also in die Prinz-Albrecht-Straße. Dann haben sie mir meine Uniform weggenommen, mir einen solchen Drillichanzug angezogen, gleich wieder gefesselt und mich dann in diese Zelle reingeschmissen und mich erst einmal 8 Tage liegen lassen, ohne jede Gerichtsverhandlung. Ich sagte, ist hier eine Vernehmung oder wird man gleich erhängt ohne Vernehmung oder erschossen oder wie ist das? Mach doch hier ein Ende. Bleibt man hier liegen, bis man krepiert oder was? Ich habe 2 Schüsse hier im linken Unterarm und ich war in der Lage, die linke Fessel abzustreifen. Das waren Handschellen. Mal ausprobieren, ob ich die Schellen wieder raufkriegte. Das konnte ich mir leisten, wenn ich in der Klappe lag, unter der Decke. Durch das Guckloch guckte alle 10 Minuten ein Kerl. Ich hatte immer Angst, dass ich einschlafen würde und da würde plötzlich eine Hand raushängen unter der Decke. Bei Fliegeralarm wurden die zu Tode Verurteilten nicht in den Keller geführt, sondern an den Händen und Füßen gefesselt und ins Bett geschmissen. Erzählen Sie das mal dem Kittel hier, sagt ein weiter zuhörender General. Der behauptet, das wäre alles Propaganda. Fuhlstein, ich möchte das nicht. Das ist für mich auch nicht schön. Das war für mich das Merkmal, wer zum Tode verurteilt ist und wer nicht. Zum Beispiel der alte Schulenburg, der Botschafter. Mit Ihrer Vernehmung, bis zu welcher Grenze sind Sie gegangen? Fuhlstein, ich hatte mich entschlossen, bis zu einer bestimmten Grenze zu gehen. Ich habe ohne weiteres gesagt, jetzt zitiert er das, was er gesagt hat, ich hatte Befehl, einen westlichen Teil von Berlin zu besetzen und die SS-Artillerieschule in der Nähe von Jüterbog auszuschalten. Der Grund der Geschichte war, dass Kluge die Absicht hatte, und Beck den Reichsgeneralstabschef einzurichten und unter Hitler einen neuen OB-Heer einzurichten, einen Reichsgeneralstab zu machen. Und dass die Absicht bestand, diese ganze Sache dem Führer vorzutragen, dass man der Auffassung war, dass dieser Plan unbedingt durchgebracht werden müsste. Und sollte der Führer nicht gewillt sein, diesem Vorschlag zuzustimmen, dass dann vorgesehen war, durch Fellgiebel die Nachrichtenleitung abzusperren und durch Umstellung des Führerhauptquartiers einen Druck auf den Führer auszuüben, diesen Vorschlag anzunehmen. Soweit wusste ich, dies alles hatte Oster ausgesagt. Das wurde Ihnen vorgelesen? Ja. Ich wurde aus meiner Zelle geholt und in den Waschraum geschleppt und hatte 3 Minuten Zeit zum Waschen. Da sehe ich vor mir nackt am Waschtisch, stehend, die Gestalt von Oster. Weiß wie die Wand. Der guckte mich so an, ein Blick, der alles gesagt hat. Alles, was der gewusst hat, hat er gesagt. Haben Sie gefoltert? Mich nicht. Der Blick genügte aber, um mir zu sagen, ich muss alles zugeben, was der Oster gewusst hat über mich. Die Verfassung dieses Mannes sagte alles. Nun berichtet Fuhlstein weiter über seine Zeit in Küstrin. Und ich möchte hier das überspringen und weiter fortfahren in dem Gespräch, als er weiterspricht über das 30-Jahres-Hauptamt. Fuhlstein also. Ich bin in der Vorbereitung seit ungefähr 1943, also über 1,5 Jahre beteiligt gewesen mit Stauffenberg. Ist der Fellgiebel wirklich gehängt worden? Ja. Zur Zeit des Attentats selber war ich abgelöst. Ich hatte erst eine Division, war dann verwundet, war in Allenstein, dann bin ich verhaftet worden. Ich habe 3 Monate im Kerker gesessen bei der SS. Gefesselt. Im Reichssicherheitshauptamt Berlin, Prinz-Albrecht-Straße. Und anschließend 2 Monate Konzentrationslager. Wie hat sich da die SS aufgeführt? Fragt ein General. Fuhlstein, schweinisch. Schweinisch. Rechts und links neben mir sind alle gehängt worden. Halder saß da noch und Schacht. Halder sitzt da immer noch in der Albrechtstraße. Was haben Sie dem vorgeworfen? Das weiß ich nicht. Waren Sie mit den Herren beieinander? Ja. Gemeinsam? Nein, nein. Jeder in seiner eigenen Zelle gefesselt. Kein Wort gesprochen. Nur gesehen habe ich ihn. Der Halder war nicht gefesselt. Wer war denn da noch da drin? Heute stand in der Zeitung, dass Schachts Bruder gesagt hätte, er wäre tot. Ich weiß es nicht. Canaris ist gehängt worden, meinte er ursprünglich, er ist ja erst im April 1945 dann umgebracht worden. Ist gehängt worden, weil er auch damit zusammenhängt als früherer Chef der Abwehr. Ich bin nachher 2 Monate noch im Offizierskonzentrationslager gewesen in Küstrin, neu eingerichtet. Also es sollte Festung sein, aber es war ein Konzentrationslager. Da waren etwa 20 ältere und jüngere Offiziere. Wegen was waren die da? Zum Teil, weil sie mitgemacht hatten, zum Teil als Sippenhäftlinge. Also so ein Paulus, so ein Höppner, so ein Hassel und der Bruder von Fellgiebel und solche Leute. Und Brüder und nähere Verwandte von Leuten, die am 20. Juli schwer beteiligt waren. Thoma daraufhin, dieser Wilhelm Ritter von Thoma, was ist das für ein Lumpenland geworden? Fuhlstein, daraufhin wurde ich schließlich entlassen und jetzt kommt das Entscheidende. Musste mich beim General Burgdorf, dem Chef des Heerespersonalamts, melden und er teilte mir mit, dass ich seit dem 14. September 1944 aus der Wehrmacht entlassen bin, ohne die Berechtigung, mich Generalmajor zu nennen, ohne die Berechtigung, Uniform zu tragen, aber mit Pension. Es war die Absicht, mir die Möglichkeit zu geben, mein Vergehen wieder gut zu machen, dadurch, dass ich den Tod an der Front suche und man wollte mich einziehen als Major zur besonderen Verwendung, damit ich mich an der Front für Hitler noch schnell umbringen lasse. Ich war zwar gesundheitlich so herunter, dass man mir noch eine Gnadenfrist zur Erholung bei meiner Familie gegeben hat. Ich bin also nach Wertheim an Main gefahren und war bei meiner Familie und dort erschienen dann die Amerikaner. Thoma fragt ihn, wieso sind Sie so billig weggekommen am 20. Juli? Fuhlstein, man hat gewusst, dass ich einen Teil von Berlin besetzen sollte. Ich sollte die Entwaffnung der SS-Artillerieschule durchführen. Soweit hat man es rausgekriegt. Aber man hat nicht rausgekriegt, dass ich wusste, dass es sich darum handelte, Hitler umzubringen. Klammern, und das hat ihm das Leben gerettet. Fuhlstein in einem weiteren Gesprächsteil schildert nun seine Zeit in der Zelle. Ich habe 3 Monate meine Zelle nicht verlassen. Nur zum Lokus und im Gebäude. Ich habe 3 Monate keine Sonne gesehen. Kein Mond, keine Wolke, kein Menschen, kein Baum. Ich habe keine Zeitung gehabt. Ich habe selbstverständlich keine Uhr gehabt. Ich habe mit keinem Menschen gesprochen. Ich habe in meiner Zelle Mundbewegungen machen müssen, weil ich merkte, dass das Sprechen nicht mehr ging. Ich habe Zungenbewegungen gemacht, um das Reden nicht zu verlieren. 3 Monate, Tag und Nacht, Licht. Eine kleine Zelle im Keller mit einer starken Birne, die einem auf den Schädel scheint. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Überhaupt nicht ausgedreht, das Ding. 3 Monate lang. Genau vom 1. September bis zum 24. November. Ich bin nicht verrückt geworden, aber ich war dicht dran. Und ob ich jetzt normal bin, das weiß ich auch noch nicht. Rechts und links alles Leute, die da so jeden Tag andere Gesichter, immer wieder neue. Und die alten waren weg. Das merkte man daran, wenn diese Henkersknechte vor der Tür so reinguckten. Sein Waschzeug durften die nämlich haben. Wenn einer gehängt wurde, dann guckten die nach, was sie klauen könnten. Dann klauten sie das Waschzeug von dem, meinetwegen hatte der ein gutes Stück Seife. Das merkte man, wenn die dann so auf die Seife schielten. Dann am nächsten Tag war die Zelle leer. Und 2 Stunden später war dann ein anderer drin und die Seife war geklaut. Meine Damen und Herren, ich habe mich intensiv mit diesen Quellen auseinandergesetzt und ich habe wochenlang tausende von Seiten von diesen Abwehrprotokollen gelesen. Und ich habe, glaube ich, begonnen, ein Gefühl für die Gespräche und für die Lageratmosphäre, auch die Denkweise dieser Gefangenengeneräle zu entwickeln. Und für mich war das faszinierend, weil ich noch nie zuvor einen Quellenbestand ausgewertet habe, der mir in so unmittelbarer Art und Weise Einblick in die Gedanken dieser Gruppe von Generälen ermöglicht hätte. Mir war es daher ein besonderes Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben. Und ich hoffe, es wird Ihnen ein besonderes Bedürfnis sein, dieses Buch zu lesen. Herzlichen Dank.